Matrix. Computer und neue Medien. China verkündete im März 2015, dass in seinen Fabriken kein Heer an Wanderarbeitern mehr ausgebeutet werden soll, sondern eine Schar von Robotern und Sensoren. Was jedoch fehlt, ist wie im 19. Jahrhundert ein Plan, was dann mit den Menschen passiert und wie sie ohne Lohnarbeit in Würde leben können. Während wir die Maschinen weiterentwickeln, tritt die soziale Entwicklung am Stand, wenn sie nicht gar zurückgeht. Ist es Zeit, unseren Techno-Optimismus etwas zu dämpfen? Franz Zeller begrüßt Sie zu einer Matrix-Themensendung.
Moderne Maschinenstürmer. Oder warum technischer Fortschritt auch gesellschaftlichen Rückschritt bedeuten kann.
Die Symbiose zwischen Mensch und Maschine mag zwar fortschreiten, aber wesentliche gesellschaftliche Fragen sind weiterhin unbeantwortet, etwa die nach Verteilungsgerechtigkeit. In den letzten Jahren wird deshalb zunehmend Kritik an den technischen und ökonomischen Entwicklungen laut, die wir hinnehmen, als entsprächen sie unwiderruflichen Naturgesetzen. Genauso wie den Maschinenstürmern im 19. Jahrhundert geht es den modernen Technokritikern nicht um Zerstörung, sondern um das Aufzeigen von Fehlentwicklungen. Marian Unterlugauer hat sich ihre Thesen angehört.
Also wenn man sich jetzt so vorstellt, das Internet der Dinge, ja, und kontrolliert jetzt alles im Haus und hält Einzug in den Körper, dann ist schon die Frage, ob wir die einfachen Menschen, ob die das als so wünschenswert empfinden würden, ja, dass das, was technisch möglich ist, auch das moralisch Gute und moralisch wünschenswerte Leben ist.
Christian Fuchs ist Informatiker und unterrichtet soziale Medien an der Universität Westminster in London.
Ich denke, dass das teilweise aus einer Ingenieurslogik irgendwie kommt, dass die Logik geht irgendwie so, dass alles, was technisch möglich ist, auch technisch wünschenswert ist irgendwie. Ja.
Anfang des 19. Jahrhunderts stürmten Textilarbeiter in England ihre Fabriken und zerstörten Maschinen, die sie um ihre Jobs gebracht hatten. Die Bewegung weitete sich aus und bekam einen Namen: Luditen. Ihre geheimnisvolle Formel lautete: King Lud oder Captain Lud war hier. Ein Geist, denn der Namensgeber der Bewegung, ein gewisser Ned Lud, der in einer Grafschaft in den englischen Midlands gelebt haben soll, war bereits seit Jahren tot. Generell rankt sich rund um die Luditen, die auch als Maschinenstürmer bezeichnet werden, ein Mythos. Die Geschichtsschreibung ist sich darüber nicht einig, ob die Luditen nur technikfeindlich waren oder ihre Zerstörungswut als Symbol des Widerstands gegen einen menschenunwürdigen Einsatz von Technik gewertet werden kann. Folgt man den Spuren, die der britische Historiker Edward P. Thompson in den Archiven gefunden hat, dann waren die Luditen vor allem ausgebildete Facharbeiter an den Textilmaschinen, die ohne Anführer und damit ohne einen für die Polizei fassbaren Kopf agierten. Ihr Anführer war bereits tot und ihnen selbst drohte 1813 die Todesstrafe.
Edward P. Thompson, der zeigt eigentlich, dass die ein sehr politisches Bewusstsein gehabt haben. Und das politische Bewusstsein war nicht eines, wo es jetzt primär gegen die Technik gegangen ist, sondern es war eines, wo es darum gegangen ist, um die Befürchtung, dass die Lage für die Arbeiterklasse in England sich verschlechtert, dass Arbeitsbedingungen schlechter werden. Und da haben sie dann die Rolle der Technologie gesehen als Mittel der Rationalisierung, auch der Arbeitszeitverlängerung. Ja. Und dort haben sie dann diese Technologien zerstört oder teilweise haben sie dann so Warnungen ausgesprochen, dass wenn diese Technologien nicht verschwinden oder anders verwendet werden, dann werden sie diese Technologien zerstören.
Es werden heute keine Mikrochips zerstört und keine Sensoren aus den Handys gerissen. Aber wie in den vergangenen Jahrhunderten werden Menschen ausgebeutet und die Arbeitszeiten an den Maschinen verlängert. Effizienz, Rationalisierung und Gewinn gelten weiterhin als Maß aller Dinge. Allen Versprechungen der Automatisierung zum Trotz.
Musiktruhen, Fernsehapparate, Eisschränke, Waschmaschinen und Autos sind schöne, begehrenswerte Dinge. Aber wenn sie mit der Zeit und der Gesundheit erkauft werden, sind sie zu teuer bezahlt. Jetzt endlich bäumt sich die Menschheit auf gegen die Tyrannei der Maschinen. Sie will die Zeit wieder haben, die die Maschine ihr geraubt hat. Wir verlangen, dass die Maschinen selber uns die Zeit zurückgeben. Deshalb erdachten Gelehrte und Techniker die Automatisierung. Aus H.G. Miller und Donald P. Campbell. Morgen geht's uns besser. Ein Standardwerk der Automatisierung. 1957.
Wenn Unternehmen eigene soziale Medienplattformen einführen innerhalb des Unternehmens. Ja. Also nicht, dass sie jetzt Facebook nutzen, sondern die bauen sich ihr eigenes Facebook. Ja. Und dann ist die Frage, wie soll das benutzt werden? Also das Management überlegt sich dann gar nicht, wie das sein soll. Ja. Die sinnvollste Herangehensweise wäre, dass man den Leuten ganz explizit sagt, ja, ihr habt eine 35-Stunden-Woche, ja, eine, zwei Stunden in der Woche habt ihr dafür Zeit, um auch hinzusetzen, um das zu machen. Und das ist ein Abzug von anderen Arbeitstätigkeiten. In der Regel schaut es aber so aus, dass erwartet wird, die Leute sollen das nutzen, aber noch zusätzlich. Ja.
In den USA, so Frank Pascali, er unterrichtet Recht an der Universität Maryland, erreichte der Anspruch, immer und jederzeit zu arbeiten, ein absurdes Ausmaß. Am Anfang dieser Entwicklung stand die Vorstellung, der Wert einer Anwendung sei daran festzumachen, wie schnell sich damit Geld verdienen lasse. Jetzt werde diese Prämisse am Menschen erprobt. Medien und Politiker loben Teenager, weil sie bereits mit 12 oder gar mit 8 Jahren ein Startup gegründet haben. Und das, obwohl in den westlichen Industriestaaten Kinderarbeit abgeschafft wurde.
Genau, es ist kaum zu glauben, wie oft ich in Startup-Magazinen Lobeshymnen über Arbeitsleistungen von 80 bis 120 Stunden lese. Es gibt einen Artikel über Marissa Mayer, CIO von Yahoo, mit dem Titel »Sie schläft nicht mehr«. Darin behauptet Mayer, sie arbeite 120 Stunden pro Woche. A, nehme ich ihr das nicht ab, und B, ist es verrückt, so etwas als wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu bezeichnen.
Man könnte sich die Frage stellen, ob hier nicht eine Verwechslung stattfindet. Einst wurden Roboter damit beworben, dass sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche, über Jahre funktionieren würden. Vom Menschen stand nichts im Prospekt. Es sind Missverständnisse und Übertreibungen, so der deutsche Philosoph Raphael Capuro, die den Umgang der Gesellschaft mit der Technik erschweren. Schon allein die Wortwahl verleitet dazu.
Das ist wieder so ein Hype über Smart, wie Smart City, Smart Homes und es gibt ein Smart Auto und so weiter. Alles ist smart. Also auch wieder ein bisschen symptomatisch, ne? Also, dass wir auch den englischen Begriff übernehmen, auch im Deutschen. Wir haben offenbar keinen deutschen Begriff für smart, ne? Wir sagen intelligent, ne? Intelligent, ne? Das ist auch wieder ein Zeichen, glaube ich, wieder ein Symptom, dass wir irgendwas brauchen, um zu zeigen, da verändert sich was. Das Wesen der Dinge wird anders durch die Computertechnologie. Und wir deuten das gleich positiv mit dem Wort smart. Ne? Ohne uns dabei Gedanken zu machen, nicht? Also, was heißt hier smart?
Ein kritischer Umgang und Übersetzungsarbeit wäre notwendig, um zu verstehen, was hinter einer Technik steckt, so Raphael Capuro. Auch sei ein wenig Widerstand gut für das eigene Seelenheil. Würden wir nur gedankenlos den Versprechungen und Worthülsen der Industrie folgen, dann bleibe uns nur Sigmund Freud und seine Couch.
Also, ich denke schon, dass wir Strategien des Widerstands entwickeln können, auch im individuellen Leben, weil ich meine, sonst werden wir wirklich, müssen wir wirklich zum Psychiater in die Berggasse. Also wir können schon digitalfreie Zonen schaffen.
Man kann davon ausgehen, dass selbst Larry Page, Chef von Google, und Mark Zuckerberg von Facebook in der Met in New York ihre Handys ausschalten würden. Die Gesellschaft, so Raphael Capuro, weiß sehr wohl, dass es Situationen gibt, in denen es besser ist, sich aus dem digitalen Informationsfluss auszuloggen. Das allein sei bereits eine Form des Widerstands. Schließlich wehre man sich damit gegen die Vorstellung, immer und überall erreichbar zu sein.
Ich glaube, das ist sehr gut. Es ist keine Ablehnung, keine Verdammung oder keine Verteufelung. Es ist einfach eine Widerstandsstrategie. Ich meine, jeder macht das ein bisschen anders, ne? Das kann man nicht verallgemeinern. Aber ich glaube schon, dass jeder entwickelt allmählich Lebensstrategien. Das heißt, ich gestalte mein Leben so und so, so ähnlich wie mit dem Verkehr, ne? Ich brauche und lebe hier in Wien, im dritten, vierten oder was auch immer für einen Bezirk. Und ich brauche die U-Bahn oder ich fahre oder ich laufe oder ich nehme ein Fahrrad. Passt da. Warum muss ich immer ein Auto, einen eigenen persönlichen Wagen benutzen? Kann ich auch haben, ja schon, aber du hast ein bisschen Abstand. Den anderen Wagen lasse ich jetzt mal stehen, komm, wir laufen mal ein bisschen. Es ist so schön, wie in der Innenstadt zu laufen, warum brauche ich ein Auto?
Was in einem Land als Widerstand angesehen wird, ist in einem anderen Ausdruck von Kultur. In Dänemark zum Beispiel gilt es als unhöflich, in der U-Bahn oder auf öffentlichen Plätzen laut zu telefonieren. Jugendliche verstanden lange Zeit ihre ständige Erreichbarkeit als wahren Freundschaftsbeweis. Für eine Freundin habe man eben jederzeit da zu sein. In der Zwischenzeit, so eine Studie von Gitte Stolt von der IT-Universität in Kopenhagen, lassen Teenager ihre Handys auch zu Hause. Sie haben erkannt, dass ewige Erreichbarkeit dazu führen kann, an keinem Ort mehr anwesend zu sein.
Also ich glaube schon, dass solche Strategien des Lebens in der digitalen Gesellschaft lebenswichtig sind, sowohl individuell als auch sozial. Also wir schaffen oder müssen digitalfreie Zonen schaffen, Zeit, Time and Space, also Zeit und Raum, indem wir sagen, in diese Zeit bin ich unansprechbar, damit man wieder atmen kann. Und dann will ich, sag ich jetzt so, die Batterien wieder laden, also die Lebensbatterien. Also ich glaube schon, dass wir das noch lernen müssen. Also ähnlich wie mit den Autos. Irgendwann haben unsere Städte so verändert, dass wir autofreie Zonen haben, Fußgängerzonen und so. Das war am Anfang der Autoindustrie nicht so klar. Haben immer gedacht, wir müssen überall mit dem Auto. Ja, warum?
Die Kommunikation in den Computernetzwerken läuft nach den Regeln der Ingenieurslogik ab. Nach einer Definition von Information, die vom Mathematiker und Elektrotechniker Claude Shannon 1948 vorgelegt wurde. Sie handelt von der Kontrolle von Kommunikationskanälen, der Steigerung von Datendurchsatzraten und der Verbesserung von Speicherverfahren. Weder der Mensch noch der Inhalt spielen bei Claude Shannon eine Rolle. Die Gesellschaft hingegen verbindet Information immer noch mit Inhalt, Bewusstsein und Moral. In den digitalen Medien zählen hingegen Statistik und Geschwindigkeit. Quantität, das Einsammeln vieler Textbeispiele, so das Unternehmen Google, sei zum Beispiel die Basis für seine Übersetzungssoftware. Erst als man Qualität durch Quantität ersetzt habe, wurden die Ergebnisse der Software brauchbarer.
Ja, also Google verführt uns sehr stark auf diese leichte Schiene, nicht alles ein bisschen light, Language light, alles ein bisschen zu nehmen. Aber Barbara Cassin, die französische Philosophin, hat vor 10 Jahren ein schönes Buch herausgegeben mit dem Titel Wörterbuch der Unübersetzbaren, also Vokabular des Intervisible. Und damit meint sie nicht, dass man die Begriffe nicht übersetzen kann, sondern dass man in einem ständigen Prozess des Übersetzen ist.
Information stammt vom lateinischen informatio, Substantiv, und informare, Verb, und bedeutet einformen, etwas eine Gestalt geben. Inhaltlich entspricht Information dem deutschen Wort Bildung und bilden, wie Bildung durch Unterrichten, Belehren, Erläutern, Erklären, aber auch etwas gestalten. Aus Horst Völz, Wissen, Erkennen, Information, Digitale Bibliothek 2007.
Es gab einmal das Wort Informator, Hauslehrer. Aber auch damit hat Shannons mathematische Definition von Information nichts zu tun. Und auch nichts mit Emotionen, sagt der Anthropologe Terence Deacon von der Universität von Kalifornien in Berkeley. Nur die Menschen erkennen den Unterschied noch nicht. Zwar besagt die Ingenieurskunst, dass technische Geräte den Menschen helfen sollen, Unzulänglichkeiten zu überwinden, aber auch dieser Anspruch wurde schon vor geraumer Zeit begraben. Die Schaufel, das Flugzeug und der Computer wurden noch nach diesem Maßstab entwickelt, meint Terence Deacon. Die vernetzte Computerwelt hingegen folgt anderen Motiven, der Lust am Experiment und am Machbaren.
In fact, I suspect that one of the things that happened in the transition to technology.
Meine These lautet folgendermaßen. Die Technologie kam zu einem Zeitpunkt in die Welt, als wir Menschen noch in einer engen Beziehung zu unserer Umwelt standen. Unser verlängerter Arm waren damals die Tiere. Tiere fühlen Schmerz und reagieren darauf, ob man sie gut oder schlecht behandelt. Wir waren gezwungen, auf ihre Emotionen und ihren Gesundheitszustand Rücksicht zu nehmen. Bei den Maschinen ist uns das egal. Maschinen brauchen keine Fürsorge. Wir spüren, wir sind von toten, aber animierten Dingen umgeben.
Und Und so Terence Deacon, wir lassen uns nur allzu gerne fremd bestimmen. Die Dinge seien zu komplex, als dass die Bevölkerung darauf noch regulierend einwirken kann, lautet eine These, der auch gerne zugestimmt wird. Auch so Deacon, weil es bequem ist. Die einzige Rückmeldung, die derzeit die Menschen ihren Maschinen geben, basiere auf Angst und Wut. Aber das sei zu wenig, um den Überwachungsfantasien der Geheimdienste und den Machtgelüsten der Internetkonzerne etwas entgegenzuhalten. Es sei zu wenig und komme oft zu spät. Das Problem, so Deacon, sei aber nicht nur die Trägheit der Menschen, sondern auch die Primitivität der Maschinen.
If there's a future in which we work out a way to bring real.
Sollten wir in Zukunft einen Weg finden, unsere Produkte mit echtem Bewusstsein auszustatten, dann wären wir wieder an unserem Ausgangspunkt angelangt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte lautet, wir Menschen sind nicht einmal in der Lage, unsere Mitmenschen gut zu behandeln. Obwohl wir wissen, dass sie Gefühle haben. Sollten wir also je Geräte erschaffen, die Emotionen verspüren und leiden können, dann bezweifle ich, dass wir sie pfleglich behandeln werden.
Im Gegensatz zum Menschen haben Maschinen keine Empfindungen und kein Verantwortungsbewusstsein. In der präkapitalistischen Welt, schreibt der Philosoph Andrew Feinberg in seiner Technikkritik, hat Besitz auch Verantwortung bedeutet.
Sie hören Österreich 1 Matrix. Unser Thema heute: die neuen Maschinenstürmer.
Grundbesitzer hatten politische, rechtliche und auch religiöse Funktionen inne. Der Kapitalismus entledigte sich dieser Pflichten und konzentriert sich nur mehr darauf, Gewinn zu erzielen. Andere Ziele wie Beschäftigung und Schutz der Gemeinschaft wurden aufgegeben.
Wenn Lohnarbeiter im Personalbüro nur mehr als Nummer geführt werden, dann ist das ein Problem. Wenn Polizeiarbeit nur mehr darin besteht, einem Algorithmus zu folgen, dann bekommen die Maschinen und ihre Software mehr Macht zugesprochen, als ihnen zusteht. Schließlich fehlt ihnen ein Gewissen, um über Menschen zu urteilen. Aber die ersten Experimente in diese Richtung gibt es bereits. Bei Predictive Policing, vorausschauende Polizeiarbeit, so Christian Fuchs von der Universität Westminster, gehe es im Grunde um die Einführung totalitärer Methoden und die Missachtung von Grund- und Menschenrechten. Die Maschine wirft anhand von unstrukturierten Daten ein Urteil aus und die Polizei muss sie befolgen und umsetzen. Zufälligkeiten werden damit zur Tatsache erklärt. Das, so Kritiker, sei das große Missverständnis von Big Data.
Algorithmen funktionieren nach einer deterministischen Logik. Die funktionieren nach Regeln. Ja? Und diese Regeln können aber niemals perfekte Voraussagen treffen. Ja? Das heißt, die Gefahr ist dann auch, dass falsche Vorhersagen getroffen werden, ja? Weil Technik ist niemals unfehlbar und auch Computertechnologie ist alles andere als unfehlbar. Also wenn künstliche Intelligenz sozusagen Voraussagen macht, die aber falsch sind. Dann könnte es sein, dass man sehr viele Leute oder eine gewisse Anzahl von Leuten trifft, die unschuldigerweise von diesem Algorithmus qualifiziert werden, aber eigentlich niemals sowas im Sinn hätten. Ja?
In den USA, so Frank Pascali, wird mittlerweile sichtbar, mit dieser Methode lässt sich Kriminalität nicht verhindern. Die Methode eignet sich aber dafür, Kriminalität zu schüren. In seinem Buch Die Black Box Society beschreibt der Autor auch die Auswirkungen dieser Entwicklung.
Mir ist es wichtig, die Debatte über vorausschauende Polizeiarbeit im Zusammenhang mit dem Ende der Gewaltenteilung zu führen. Wir unterscheiden zwischen Ermittlungs- und Geheimdienstarbeit. Ermittlungen werden eingeleitet, nachdem eine kriminelle Handlung stattgefunden hat. Geheimdienste hingegen versuchen, Kriminalität zu verhindern. Genauso trennen wir die Aufgaben von Militär und Polizei. Die einen verteidigen die Interessen eines Staates im Ausland, die anderen im Heimatland. Heute wird diese Aufgabenteilung unter dem Titel Risikomanagement aufgehoben und da kommt jetzt die vorausschauende Polizeiarbeit ins Spiel. Es ist erschreckend zu beobachten, dass die Methoden, die unsere Patrouillen im Irak eingesetzt haben, jetzt von der Polizei in inneramerikanischen Städten wie Hampton, New Jersey übernommen werden.
the sort of combined police-military apparatus in the United States to inner cities like Camden, New Jersey.
Das Problem wird noch verstärkt, wenn Polizeiarbeit ökonomischen Prinzipien unterworfen wird. Aus dem Dienst am Bürger wird dann ein Dienst für den Steuerzahler. Nicht mehr, warum jemand im Gefängnis landet, ist gesellschaftlich von Bedeutung, sondern nur mehr die Aktivität der Polizisten, die an einer möglichst hohen Zahl an Festnahmen gemessen wird. Statistiken reichen aus, um die Einführung eines Polizeistaates zu rechtfertigen.
It becomes a self-fulfilling prophecy. So of course, if you deploy.
Klar, wenn Sie in einer Region 10-mal so viele Polizisten stationieren, dann werden auch mehr Menschen verhaftet werden. Die Gesetze in den USA machen es Ihnen leicht, eine Straftat zu finden. In den USA gibt es Menschen, die verhaftet werden, weil sie am Gehsteig getrunken haben, weil sie am Gehsteig Fahrrad gefahren sind oder weil sie in der U-Bahn 2 Sitze belegt haben. Die Polizei muss heute ihre Arbeit anhand der ausgestellten Strafmandate rechtfertigen. Für alle Regionen, die auf Basis eines Algorithmus polizeilich behandelt werden, kann sich die Spirale nur nach unten drehen.
Das Problem der Technikgläubigkeit ist nicht zu viel Fantasie, sondern zu wenig. Die Geräte und Anwendungen am Markt befriedigen noch immer nicht viel mehr als primitive Instinkte. Und da, so der Philosoph Raphael Capuro, kommt Sigmund Freud wieder ins Spiel.
Das ist Freud, ja. Das heißt, schnell die Bedürfnisse erfüllen, ne? Diese Unterscheidung zwischen Begehren und Bedürfnis, ne? Begehren ist unendlich, ne? Das ist Lacan wieder, nicht? Also, und die Verwechslung ist ständig. Das heißt, du begehrst was, was eigentlich eine Lücke in dir drin ist, die nicht auffüllbar ist. Das ist einfach durch unsere Condition humaine. Wir werden geboren und wir müssen sterben. Und wer verträgt das schon, ne? Wer verträgt das schon, dass man sterblich ist? Stark. Also man kann das nicht so aushalten, nur in bestimmten Situationen. Aber dann muss man sofort die Augen wieder verschließen, weil es einfach so brutal ist.
Right.
Stimmt, auch solche Dinge wie vorausschauende Polizeiarbeit basieren auf einfachen Verhaltensmustern. Wir stimulieren die Menschen und bekommen die Rückmeldung, die wir erwartet haben. Das entspricht auch der Online-Werbung. Dabei könnte die Beziehung von Mensch und Technik viel mehr bieten als einfachen Stimulus und Response.
Derzeitige Visionen rund um den Einsatz von Technik folgen zunehmend militärischen Command-and-Control-Strukturen. Der Glaube an Hierarchien erlebt seine Renaissance. Und die Menschen, so Raphael Capuro, vergessen, dass sie eigentlich freie und selbstständig denkende Wesen sind. Vor rund 30 Jahren fragte der amerikanische Autor Thomas Pynchon in einem kleinen Essay, ob es in Ordnung sei, ein Luddit zu sein. Rund 100 Jahre früher hätte Karl Marx darauf eine eindeutige Antwort gefunden. Nein, Ludditen seien schlichtweg Fortschrittsverweigerer.
Wir können von Marx lernen, so wie er das eine Antwort versucht hat zu geben auf die Mächte seiner Zeit und sowas. Der Arbeitsbegriff hat sich auch verändert durch die digitale Technologie. Also nicht dasselbe. Aber die Versklavung und Fremdung des Menschen ist weiterhin sehr stark. Es geht jetzt mehr ins Digitale. Und da müssen wir die Augen öffnen. Also und kritisch denken. Nicht verdammen. Erstmal sehen.
Ein Schlüssel für Veränderung liegt im Denken. Damit ist der Mensch der Maschine weit voraus. Mitdenken und Andersdenken, das zu fördern, sei Aufgabe der Universitäten, meint Raphael Capuro. Zumindest dort sollte Information auch Bildung bedeuten und nicht nur Transport von Nachrichten auf einer vorgegebenen Wegstrecke. Nur von einer Überhöhung der technischen Möglichkeiten hält Capuro nichts. Pseudoreligiöse Heilsversprechungen wie »Mit neuen Technologien werde eine Rettung der Menschheit stattfinden« seien dummes Geschwätz und auch nicht neu.
Ich glaube nicht, dass heute, wie Marx gesagt hat, dass die Religion das Opium des Volkes ist. Also ich glaube eher, dass mehr die Massenmedien das sind, also die großen Übertragungen von allen möglichen Events, die Ängste dämpfen und die Leute glücklich bringen und weiterhin natürlich arbeiten lassen für das Großkapital. Das ist eine Fußnote von Marx. nicht? So dass alle happy sind, indem sie alle bei Facebook sind, müssen nicht bezahlen, sind alle happy und sind mehr oder weniger glückliche Sklaven. Ne? Im Gegensatz zu anderen Sklaven in den Jahrhunderten, die waren unglücklich, müssen viel arbeiten. Jetzt kostet alles nichts und der große Zambano in Amerika macht Milliardengeschäfte.
Statt mit der Natur verdienen Großkonzerne ihr Geld jetzt mit Daten. Erstaunlich daran ist eigentlich nur eines. Während Konzerne nie genug Daten sammeln können, geben sich Internetbenutzer zunehmend mit immer weniger zufrieden. Die erstbeste Antwort auf eine Suchabfrage reicht aus, um die Wissbegierde zu stillen. Dabei kennt selbst die Ingenieurslogik und Shannons mathematische Theorie von Kommunikation den Begriff der Redundanz. In Afrika, so Terence Teachin, geben sich die Menschen zum Beispiel nicht mit einer einzigen Antwort zufrieden. Statt eine einzige Person fragt man 10. Auf Redundanz setzt man auch in den Gerichtssälen.
One of the reasons we want a number of people there is we want redundancy.
Ein Grund, warum wir dort mehrere Personen sitzen haben wollen, ist die Redundanz. Wir wollen damit erreichen, dass unterschiedliche Vorurteile miteinander in Wettstreit treten. Wir wissen, dass wir Vorurteile haben, aber erst wenn unterschiedliche Ansichten aufeinander prallen, können wir die Extremen davon erkennen und ausschließen. Aber dafür müssen wir wissen, welche Vorurteile es eigentlich gibt. Medien können dabei helfen, genauso wie Debatten über politische Ansichten. Jeder Politiker hat Präferenzen. Sie wollen dieses oder jenes umsetzen. Erst wenn wir ihnen allen zugehört haben, können wir sagen, wartet einmal, das geht jetzt zu weit oder das klingt nach einem vernünftigen Mittelweg, mit dem ich mich wohler fühle.
These ideas that each person has, there's some middle ground that I feel more comfortable with.
Terence Teachin nimmt im Zusammenspiel von Technik und Menschen vor allem Letztere in die Pflicht. Menschen seien zu träge geworden. Tratsch war immer schon Hauptbestandteil der menschlichen Kommunikation, aber jetzt geben wir uns mit Tratsch und vorproduzierten Nachrichtenhäppchen zufrieden. Information, zu Teachin, bedeutet Arbeit.
Literally, information and work are necessarily linked.
Ich meine das jetzt wortwörtlich. Information und Arbeit bedingen einander. Wir übersetzen das üblicherweise so: Gute Information reduziert meinen Arbeitsaufwand genauso wie gute Technik. Das Problem ist nur, wenn ich nicht mehr gewillt bin, Informationsarbeit zu leisten, dann lasse ich es zu, dass andere mich mit Information füttern. Es ist unsere Trägheit, die uns dazu verleitet, den Golems dieser Welt mehr Macht zuzusprechen, als sie in Wirklichkeit haben.
That laziness is what allows, in a sense, the golems of the world to take more advantage.
Morgen geht's uns sicher besser. Seit kurzem wird dieser Slogan der Automatisierung nicht mehr mit Computern in Zusammenhang gebracht, sondern mit Sensoren. Sie werden nicht nur ständige Begleiter aller Dinge sein, sondern auch für mehr demokratische Strukturen sorgen, versprechen Lobbyisten in Brüssel. Einfach, indem wir ihnen die Regulierung unseres politischen und gesellschaftlichen Lebens anvertrauen. Klingt vertraut? Dasselbe erzählte man sich schon vom Computer, dem Internet und den sozialen Medien.
Naja, ich meine, es gibt sehr starke Visionen und Albträume und Träume und Albträume, jede Menge. Also das ist, was wir in der akademischen Welt leisten können. Also Bewusstseinsveränderung, nicht? Ich vergleiche das mit dem, was in Deutschland vor 40 Jahren stattgefunden hat, mit den Grünen, als die anfingen zu sagen, also wir machen unsere Erde kaputt. Und die waren damals sehr kritisiert und sagten, nö, das sind schon Spinner. Das stimmt alles nicht, unsere Wirtschaft und sowas. Ja, 40 Jahre später, unsere Kanzlerin hat gesagt, nö, Kernenergie, Mist. Ne? Also das heißt, ich verliere noch nicht die Hoffnung, dass die Vernunft ein kleines bisschen helfen kann. Also sie nicht ganz verrückt sind.
Marian Unterlugauer hat diese Sendung über Luditen und andere Technokritiker gestaltet. Dazu hörten Sie Musik von David August. Forgive me if I bleed. Sie hörten Matrix. Am Mikrofon war Franz Zeller. Nächste Woche berichten wir an dieser Stelle über das Smartphone als Forschungswerkzeug. Matrix hören Sie wieder am Sonntag um 22:30 Uhr.